Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Heute ist Samstag, das heißt Le-News-Time und bei mir ist wieder mal der wunderbare Daniel, um mit mir zusammen die letzte Woche Revue passieren lassen. Was ist diese Woche passiert? Wir fassen die 3, 4 wichtigsten News der Woche zusammen und geben euch ein bisschen eine Einordnung und kommentieren diese natürlich auch. Und dabei geht es uns ja nicht nur oder vor allem nicht um irgendwie Spiele-Neuankündigungen, lieber Daniel, aber Battlefield 5 wurde diese Woche vorgestellt und da gibt es zumindest auf der Meta-Ebene ein paar ganz interessante Sachen, die da vorgestellt wurden. Geht gar nicht so sehr ums Spiel selber, sondern eher um die Geschäftsmodelle da drumherum. Guten Morgen, Daniel.
Guten Morgen, genau. Bisher war es ja bei Battlefield immer so, dass irgendwann das Grundspiel rauskam und dann gab es die Möglichkeit, da bereits einen Season Pass zu erwerben, wo man dann schon vorher so eine Roadmap gesehen hat. Aha, in 2 Monaten kommt die erste große Erweiterung und dann kommt in 4 Monaten die zweite große Erweiterung und dann kommt vielleicht noch die dritte und man wusste auch immer ungefähr schon so, diese Erweiterung wird irgendwie neue Winterkarten bringen und diese Erweiterung wird vielleicht einen neuen Spielmodus bringen und es war klar, wenn man dieses Spiel langfristig spielen möchte, dann muss man eigentlich den Season Pass kaufen, weil sonst wird man mehr oder weniger, ich will nicht sagen, aus der Community ausgeschlossen, aber es war schon immer ein bisschen kompliziert, wenn man dann reingekommen ist und dann alle Freunde gesagt haben, ja, hier spielen wir jetzt irgendwie die Map und dann war so, ja, da kann ich nicht mitspielen, weil die ist Teil des Season Passes oder der dritten Erweiterung und die habe ich leider nicht. Und deswegen war eigentlich immer klar, wenn man langfristig mit Leuten Battlefield im Multiplayer spielen möchte, dann muss man eigentlich diese Erweiterungspakete mitkaufen.
Genau, heißt Battlefield Premium bis jetzt oder weil bis jetzt die neue Änderung ist nämlich, dass sie dieses Mal keinen Premium Pass, keinen Season Pass mehr verkaufen wollen, sondern alle Karten, die nachgeliefert werden, sind für alle Spieler dann gleichzeitig verfügbar. Das heißt, man will diese Community im Multiplayer-Bereich nicht mehr aufsplitten, was erstmal so eine kleine Überraschung war, weil das ja auch nochmal einfach ein Paket war, was eigentlich jeder Battlefield-Spieler sich nochmal kaufen musste. Das hat ja den Preis von einem Vollpreisspiel halt auf ein Premium-Produkt gehoben. Deswegen war ich schon ein bisschen überrascht, dass die jetzt auf diese kostenpflichtigen Erweiterungen verzichten wollen bei diesem Spiel, weil es halt einfach ein Verkaufsgarant bis jetzt gewesen ist.
Genau, und man hat aber wahrscheinlich bei anderen Spielen namentlich zum Beispiel Rainbow Six, die jetzt nicht sicherlich die ersten waren, aber die doch dieses alle Karten und alle Erweiterungen sind jederzeit für alle frei. Wenn du den Season Pass hast, dann kriegst du vielleicht den einen Operator ein bisschen vorher oder kannst auf der einen Karte schon mal ein paar Wochen vorher spielen. Du musst dann auch den Operator nicht freischalten mit Ingame-Währung, die du dir erspielen musst, sondern du bekommst ihn gleich so. Aber im Grunde wird die Community nicht zerrissen. Und ich glaube, davon haben sie sich auch inspirieren lassen, weil sie halt wahrscheinlich auch selber festgestellt haben, dass das halt so eine Community echt zerreißt. Und dass das halt auch ein Hindernis ist und eine Barriere, wenn du dann später nochmal wieder einsteigen willst, ne? Also namentlich zum Beispiel du als Beispiel, wenn du jetzt, Manu, mit uns jetzt nochmal das Battlefield spielen wollen, dann wäre das wahrscheinlich für dich so ein, aber ich habe diesen Season Pass gar nicht oder den Premium Pass und dann habe ich die Karten gar nicht und dann kann ich irgendwie gar nicht mit dir mitspielen und nee, dann steige ich jetzt doch nicht mehr ein. Und diese Barriere wollten sie wahrscheinlich auch einfach dann einreißen, damit du auch nach, weiß ich nicht, 1 Jahr, 2 Jahren oder wie lange das Spiel dann laufen wird, jederzeit wieder einsteigen kannst, ohne dass du Angst hast, dass du mehr oder weniger halt der Trottel bist, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, der halt nur die ersten Karten hat, die in der Vanilla-Version drin waren und dann nicht mit anderen mitspielen kannst. Und der zweite Grund, da müssen wir uns, glaube ich, auch nichts vormachen, Manu, wird sein, dass es mittlerweile ja auch durchaus andere Möglichkeiten gibt, Spiele zu monetarisieren, als den Season Pass zu verkaufen.
Ja, absolut. Das war ja früher das Mittel der Wahl, um Geld zu verdienen nach einem Release, also um quasi dieses Games as a Service, die laufenden Serverkosten und diese fortlaufende Finanzierung zu sichern, auch wenn es immer halt nochmal nur so eine Einzelspritze war. Und ja, ich glaube, das wird auch genau der Grund dahinter sein, gar nicht so sehr die Großzügigkeit von EA, sondern eben einfach gesehen, man kann auch andere Modelle fahren und ohne diese Community zu zerreißen. Sie wurden dann auch direkt darauf angesprochen, weil es wird auch keine Freischaltsachen irgendwie mit Geld geben oder sowas in der Art. Ja, also alle Fortschritte im Spiel, haben sie auch nochmal betont, wirst du nur über Spiel erreichen können, also so freischaltbare Sachen. Es wird aber keine Lootboxen geben. Also man hat so das Gefühl, Battlefield 5 hat jetzt bei dieser Präsentation alle Buzzwords irgendwie rausgehauen, die ja irgendwie nur in die Kritik geraten könnten und so. Okay, kein Season Pass, keine Lootboxen und hundertfach betont, dass alles, was du im Spiel dann zusätzlich Geld ausgeben kannst, wird kosmetisch sein. So wie man es jetzt halt in letzter Zeit von den meisten Spielen kennt. Dass dieser Fehler, den man da bei Battlefront 2 gemacht hat, bei der Star Wars Version von Battlefield sozusagen, da war das ja nicht so und da haben sie ja ordentlich auf den Deckel bekommen und deswegen haben sie das jetzt auch hier so ganz, ganz vorsichtig formuliert und betont, nicht vorsichtig, sondern deutlich betont, dass es hier eben anders sein wird. Alles, was du kaufen können wirst, wird rein kosmetisch sein und es wird nichts spielerisch freischaltbar sein, wie es eben bei Battlefront noch war.
Klingt jetzt alles erstmal sehr positiv. Wie gesagt, ob diese Kosmetik-Items dann zu so einer albernen Nummer verkommen, wie bei anderen Shootern, wo sie ja durchaus erfolgreich sind, ich verstehe immer noch nicht. Ja,
Fortnite und
genau.
So.
Genau. Ich verstehe. Ja, gut, aber Fortnite hat halt grundsätzlich auch so ein bisschen so einen Comic-Stil, da passt es halt.
Ja, das sag ich ja, da passt es ja, genau, das meinte ich
als Beispiel. Aber warum jetzt mal, also ich verstehe nicht, warum man sich bei einem Counter-Strike irgendwie einen bunten Hut kauft oder eine lila pink gestreiften Waffenskin oder sowas. Also das ist für mich erstens überhaupt ästhetisch nicht sehr reizvoll und zweitens finde ich es auch sehr unpassend zu dem Stil der Vorlage. Und bei einem Zweiten Weltkriegsspiel, klar, wenn du da halt dir irgendwelche Tarnmuster kaufen kannst oder irgendwelche Sachen, die du an die Waffen dranhängst, die irgendwie zu dem Stil passen und die auch zur Zeit passen, dann okay, warum nicht? Aber wenn da jetzt auf einmal alle anfangen mit pinken Cowboyhüten rumzulaufen im Spiel, weiß ich nicht, ob das für mich nicht eher so ein bisschen das Ganze kaputt macht.
Ja, man hat ja im Battlefield 5 Trailer auch schon gesehen, dass sie dann so Gesichtsbemalungen haben. Es gab aber auch im Battlefield 1 schon goldene Panzer-Lackierungen. Also ist auch keine ganz neue Erfindung. Ist ja jetzt auch nicht so, dass man dann, wenn man Battlefield 1 spielt, die ganze Zeit irgendwie über bunte Hüte stolpert. Also ich glaube, es wird sich einigermaßen in Grenzen halten. Ich frage mich halt auch, was da Cooles kommen soll, um halt dieses Spiel zu finanzieren langfristig. Weil das ist doch eh schon so grafisch irgendwie aufgepimpt, dieses Spiel, und irgendwie so viel Effekte, ob du da noch so diesen Effekt hast von kosmetischen Items, wie du es bei Fortnite hast, wo du einfach halt mit deiner Figur im Mittelpunkt stehst, weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Ich bin gespannt. Aber ich finde es auf jeden Fall eine interessante Weiterentwicklung, dass jetzt die Industrie gefühlt auch wieder so ein bisschen zurückrudert. Also dass man gemerkt hat, man ist da vielleicht einen Schritt zu weit gegangen bei EA und dass das jetzt ganz klar auch vom Management-Seite aus wieder einen Schritt zurückgeht und zu sagen, hey, wir dürfen alles machen, nur nicht irgendwie die Community entzweien und irgendwie Pay-to-Win-Aspekte irgendwie durchscheinen lassen, weil sobald wir da in dieses Fettnäpfchen treten, drehen alle durch. Also das ist zumindest, finde ich, ein ganz gutes Signal, dass es dann anscheinend doch irgendwie gefruchtet hat, dieser ganze Aufschrei darum.
Ja, ich vermute, dass es wahrscheinlich eher weniger der Aufschrei war, sondern dass man halt festgestellt hat, dass man langfristig aus finanzieller Sicht auch mehr davon hat, wenn man die Fans auf seine Seite zieht und deswegen halt versucht hat, wie du sagst, jedes irgendwie Reizwort komplett zu vermeiden und von Anfang an gleich zu sagen, hey, wir sind auf eurer Seite und wir machen diesen Battlefront 2 Fehler nicht nochmal und deswegen vermute ich, dass man da auch einfach versucht hat, die Wogen absichtlich gleich von Anfang an zu glätten, um da gar nicht erst in diese Shitstorm-Fahrwasser zu geraten, in denen man dann wirklich damit rechnen muss, dass das Spiel genauso abstürzt wie Battlefront 2. Gut, das ist jetzt bei Battlefield zumindest aufgrund des Namens nicht sofort zu erwarten, da es einfach schon ja der größere Markenname ist. Jetzt nichts gegen Star Wars, aber Battlefield hat dann schon noch mal eine größere Fangemeinde und Community und da haben sie zumindest bei der Ankündigung haben sie da relativ viel richtig gemacht, finde ich.
Wie hat dir denn, du bist ja der Battlefield-Spieler eher von uns beiden, wie hat dir denn die Ankündigung so generell gefallen? Also kurz, das V steht so ein bisschen natürlich für 5, aber eben für Victory, also das heißt Zweiter Weltkrieg-Setting ist jetzt offiziell bestätigt. Was sagst du denn so zu Battlefield, wenn wir schon gerade dabei sind?
Ich habe mir die Ankündigung nicht angeschaut, weil ich da unterwegs war, sondern ich habe da nur den Trailer gesehen und ich fand den etwas verwirrend, weil ich mir gedacht habe, okay, ist das jetzt so eine Art weibliche Inglourious Basterds, weil das war dann ja so eine Truppe, die sah aus wie so eine Sondereinsatztruppe. Ist das jetzt nur für den Trailer so? Und warum hat die eine Frau so eine Roboterhand? Ist das dann
Piratenhake?
Ja, ist das dann eher ist das dann eher so ein ja, wie nennt man das, so ein übertriebenes Zweiter Weltkriegsszenario oder so ein alternatives Zweiter Weltkriegsszenario? Also ich konnte da noch nicht so ganz draus schlau werden. Deswegen fand ich die Ankündigung dafür, dass die im Vorfeld so groß angeheizt wurde und dann gab es eigentlich doch nur mehr oder weniger so ein Trailer, aus dem man noch nicht so ganz schlau wurde, außer dass es halt jetzt Zweiter Weltkrieg schon als ganz grobes Szenario dann gibt, nicht so wirklich schlüssig. Aber prinzipiell mache ich mir da eigentlich wenig Sorgen. Oder wie wir damals auch in der Revisited-Folge gesagt haben, es wird halt wieder Battlefield wie jedes. Die Kampagne, prognostiziere ich jetzt schon mal, wird wahrscheinlich wieder relativ blöd und albern und auch nicht sehr.
Ja, aber ganz kurz, wichtiger Punkt, es wird eine Singleplayer-Kampagne geben. Da hatten wir ja letzte Woche noch kurz drüber gesprochen, dass bei Call of Duty jetzt der Schritt hin ist zu, wir machen erst gar keine Singleplayer-Kampagne mehr. Bei Battlefield 5 wurde das jetzt zumindest bestätigt, dass es wieder eine Singleplayer-Kampagne geben wird. Also den Schritt geht dann EA doch noch
nicht. Das stimmt, aber die werden doch auch wieder irgendwie so War-Stories heißen oder sowas. Also das heißt, ich gehe da... Sie haben gesagt, wir wollen halt jetzt nicht wieder die gleiche Landung in der Normandie und die Schlacht in den Hecken der Bretagne oder was weiß ich was, sondern sie haben halt wirklich gesagt, wir wollen jetzt die Untold Stories of World War II erzählen und da soll es halt jetzt auch mal wieder dann Geschichten geben, die auch schon mehrfach erzählt wurden. Also ich glaube, es gibt keine Untold Stories aus dem Zweiten Weltkrieg, aber halt dann zum Beispiel mal die, ich glaube, was ich so mitbekommen habe, war die norwegische Spezialeinheit, die damals versucht hat, diese schwere Wasseranreicherungsanlage der Nazis in Norwegen zu zerstören. Gut, gab es auch schon als Film und als Serie und so. Also Untold ist da eigentlich nichts mehr im Zweiten Weltkrieg, aber sie wollen eben nicht so. Call of Duty hat ja mit dem letzten World War II tatsächlich diese ganzen klassischen Sachen wieder rausgepackt. Die Brücke von Remagen und Battle of the Bulge und halt diese ganzen klassischen Schlachten, die man sie halt auch schon hundertfach in Spielen gespielt hat. Und da wollen sie halt jetzt ein paar andere Geschichten erzählen in diesen War Stories. Aber ja, ich glaube wieder, dass das wieder diese lose Ansammlung von Einzelmissionen wird und man sich dann am Ende dann irgendwie fragt, hey, warum, das hört sich jetzt alles an wie lauter einzelne kleine Teaser für coole Spiele, aber nicht wie so eine stimmige Gesamthandlung. Was den Multiplayer angeht, der wird wahrscheinlich die ersten Monate wie immer bei Battlefield total die technischen Probleme haben und alle werden sich aufregen und so ein Jahr nach Release wird das dann wahrscheinlich das Spiel sein, was man dann zu Beginn versprochen bekommen hat und der wird aber auch dann wieder fetzen, weil ich glaube, das ist was, wo man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnt. Was Multiplayer angeht, ist Battlefield schon noch immer eine Referenz.
Und wir laden dann einfach wieder Herr Kaschke ein Jahr später ein. Der hat es dann auf beiden Konsolen durchgespielt.
Ach, und auf PC.
Ja, genau. Ja, also mich hat es überhaupt nicht angesprochen. Weder das Setting noch dieser Trailer, der wirklich so dermaßen übertrieben geschnitten und inszeniert war, so nach dem Motto, wir haben nur 90 Sekunden Zeit, lass uns alles reinpacken, was wir in diesem Spiel haben, in einem zeitrafferartigen Hack-Mack. Das fand ich so dermaßen over the top, aber nicht auf eine positive Art. Also ich fand es einfach nur unfassbar hektisch, diesen Trailer zu konsumieren überhaupt. Ich war danach wirklich irgendwie so, ich brauche jetzt erstmal Pause, was ist denn gerade hier passiert? Ja. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, warum man so eine Art von Trailer macht. Aber das ist so typisch Battlefield so. Wir wollen alles reinpacken und jetzt gehen die Trailer-Analysen los, um aus diesen kurzen Sekündchen, die da gezeigt wurden, irgendwelche Game-Features irgendwie rauszulesen. Das ist ja fast schon zu so einem Art Metagame geworden. Da hatten die Fans irgendwie große Freude daran. Und natürlich gab es auch wieder, da wollen wir jetzt gar nicht groß drüber reden, natürlich gab es auch wieder die Angry Boys, die sich darüber aufregen, dass eine Frau im Zweiten Weltkrieg unterwegs ist. Aber das ist ja die gleiche Diskussion wie immer. Natürlich gab es Frauen im Zweiten Weltkrieg und das ganze Spiel schreit so dermaßen von, ich bin ein übertriebenes, nicht realistisches Setting, dass man sich doch überhaupt gar nicht darüber aufregen kann, dass da Frauen im Krieg sind, unabhängig davon, ob die wirklich dabei waren oder nicht. Das ist einfach nur noch absurd, sich über sowas aufzuregen.
Ja, finde ich auch. Also erstens gab es ja in Battlefield 1 schon Frauen. Mhm. In dieser Russia-Erweiterung kamen die ja auch schon dazu als Scharfschützinnen. Und also ich verstehe überhaupt nicht, warum man da Energie drauf aufwendet. Also ich bin ganz ehrlich, ich brauche das jetzt nicht. Also ich bin niemand, der sagt, ja, im Sinne der Gleichberechtigung und überhaupt brauchen wir jetzt Frauen in den Spielen auch als Charaktere. Aber im Gegenzug bin ich auch niemand, der sich jetzt aufregt, wenn sie da reinkommen. Also das heißt, ich bin da halt einfach gleichgültig. Ich sag mir egal, ich bin jetzt niemand, der da aktiv dafür wirbt, dass das passiert oder das fordert, aber wenn sie drin sind, stört es mich jetzt auch nichts. Genauso wie Frauenmannschaften in FIFA. So, was gab es ja damals für ein Geschrei und ja, mein Gott, ist irgendwas passiert? Nee, FIFA war genauso gut oder schlecht, wie FIFA halt immer war und es wurde niemandem dadurch was weggenommen oder was kaputt gemacht und deswegen verstehe ich tatsächlich die ganze Aufregung auch nicht, warum man da Zeit und Energie und überhaupt Atemluft drauf verwendet, sich da irgendwie drüber aufzuregen. Also völliger Schwachsinn.
Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Resident Evil 7 kommt für die Switch. So, ist ja erstmal eine ganz coole Ankündigung. So ist ja ein Horrorspiel, was wirklich auch gefeiert wurde. Nicht nur wegen seinem VR-Modus, sondern auch, weil es halt wieder so ein bisschen was Neues probiert hat. Und Resident Evil für die Switch, da denkt man erstmal so, naja, kriegt die Switch das technisch irgendwie gebacken? Läuft es irgendwie? Und jetzt kommt aber das große Aber. Es kommt als Streaming-Spiel, also als Cloud-Spiel und erstmal jetzt exklusiv in Japan, ist jetzt genau heute am Tag der Folge, erscheint es im japanischen Store, kann man nur runterladen. Da lädst du alles, was du runterlädst, ist ein 45 MB großer Client und dann kannst du dieses Spiel nur spielen, wenn du eine Online, also eine aktive Online-Verbindung hast und das Spiel wird dir nur gestreamt, so wie man das eben kennt von sowas wie PlayStation Now oder diese anderen Streaming-Dienste, wo quasi auf einem anderen Server das Spiel berechnet wird und du nur die Videodaten bekommst. Und das finde ich schon erstaunlich, dass die Switch, die ja nicht mal selber irgendwie einen Mobile-Chip oder sowas hat, um unterwegs Daten zu empfangen. Also du kannst ja keine, wie nennt man das? Du kannst keine Mobilfunkdaten irgendwie ohne.
Ach so, 4G meinst du.
Ja, genau. Ja. Da ist ja nichts eingebaut. Also das heißt, diese Zielgruppe für Resident Evil ist eigentlich die Leute, die sagen, ich möchte das gerne irgendwie zu Hause spielen über einen Streaming-Dienst. Und ich bin mal gespannt, ob sich das, es fühlt sich so an wie so eine Art Testlauf, ob das irgendwie ein Modell ist, um auch technisch anspruchsvollere Spiele auf die Switch zu bekommen.
Ja, ich weiß aber tatsächlich nicht, ob die Switch dafür die richtige Plattform ist. Also klar, wenn man daheim ist und zu Hause schnelles, stabiles Internet hat, dann ist das kein Problem. Aber ich bin gestern auch wieder 3 Stunden Zug gefahren und habe mich sehr gefreut über das nicht vorhandene, wie heißt es, Wi-Fi on ICE. weil bei mir das einfach, also wenn man mal reinkommt, wenn der Waggon voll ist, dann ist es eh vollkommen unmöglich, dann überhaupt noch ins WLAN reinzukommen, weil da halt irgendwie so viele Geräte dann drin hängen. Und selbst wenn man sich da mal verbunden hat, dann ist es so langsam vom Speed her, dass du es eigentlich vergessen kannst. Also, und für solche Fälle ist ja aber eigentlich die Switch gemacht, dass du irgendwie im Zug sitzt und da was spielst. Deswegen ist mir jetzt nicht so ganz klar, ob das jetzt eine coole Aktion ist, dass man diese Version aus der Cloud streamen kann. Also, dass man das vielleicht mal auf einer anderen Heimkonsole, die man eh nur daheim stehen hat, wo sie jetzt fest mit deinem Router verbunden ist, im Zweifelsfall über Kabel vielleicht sogar noch, um noch schneller dann irgendwie Verbindungsgeschwindigkeit herstellen zu können, das kann ich vielleicht mal nachvollziehen. Aber ob das für die Switch, für unterwegs ein gangbares Modell ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil, wie du richtig sagst, es ist ja nicht mal irgendwie ein 4G-Chip drin, dass man irgendwie das übers Handynetz streamen kann, sondern du musst ja immer dann wieder von einem WLAN zum nächsten hüpfen unterwegs und das kann ich mir eigentlich nicht
vorstellen. Ja, oder halt über dein Mobilfunk, über dein Smartphone irgendwie einen WLAN aufmachen oder sowas. Ja. Das würde ja theoretisch auch gehen. Das ist natürlich in Deutschland momentan unvorstellbar, weil wir halt, sobald man mit dem Zug unterwegs ist, hat man halt irgendwie kein LTE mehr, sondern gockelt halt im 3G-Netz rum und hat irgendwie überall Funklöcher. Für Länder wie Japan, wo aber die Abdeckung einfach auch performanter ist und flächendeckender funktioniert und die Geschwindigkeiten auch über Mobile einfach entsprechend hoch sind, ist das, glaube ich, eine ganz coole Möglichkeit, weil dann macht es auch mobil ja durchaus Sinn, einfach größere Spiele da drauf zu spielen. Und alternativ darf man ja natürlich auch nicht vergessen, in unseren Augen ist die Switch sowas wie eine Zweitkonsole. Das heißt, wenn du zu Hause das Ding eh nur machst, dann kannst du ja Resident Evil auch auf deiner Xbox oder auf deiner PlayStation oder am PC spielen. Aber für soll ja auch Leute geben, die dann halt Switch als Hauptkonsole nutzen. Und für diese Zielgruppe ist das ja dann durchaus auch wieder interessant, weil nicht alle Firmen machen das so wie Bethesda und versuchen dann eben einen Port von Sachen wie Doom oder Wolfenstein auf die Konsole zu bringen. Und dadurch könnte die Switch natürlich, der Switch-Katalog schon nochmal deutlich größer werden durch diese Streaming-Angebote.
Das stimmt natürlich. Also vielleicht ist das wirklich einfach die arrogante Sicht von Leuten, die halt sagen, ja, ich habe eh irgendwie daheim meinen PC stehen oder meine PS4 und warum soll ich denn Resident Evil nicht dort spielen? wo es viel bequemer möglich ist, als das irgendwie zu streamen. Aber grundsätzlich, klar, kann das natürlich sein, wenn das erfolgreich ist, dass das Schule macht und da wirklich dann halt entweder ein kompletter Streaming-Dienst gebaut wird für die Switch, wo du sagst, du kannst viel mehr Spiele einfach streamen, dann brauchst du ja auch im Grunde die gar nicht mehr porten, weil du hast ja dann in der Cloud mehr oder weniger einen Rechner stehen, der das Ganze dann berechnet. Und auf der Switch brauchst du ja noch einen Abspielklient. Also das heißt, du musst das Spiel nicht mal für die Switch optimieren. Und das ist natürlich dann schon sehr reizvoll für Publisher, ne? Wenn die einfach sagen können, hey, wir können einfach unser Spiel ohne große Porting-Kosten auszugeben nochmal auf einer Zweitkonsole verwerten und müssen dafür dann sogar nicht mal viel Geld investieren, können da nochmal was verdienen. Also könnte natürlich sein, dass das jetzt dann doch Schule macht und das immer öfter dann passiert. Mal abwarten.
Ja. Es wird nicht passieren, aber geil wäre natürlich ein Steam-Client, der meine Spiele vom lokalen PC streamt auf die Switch in mein Bett. Das wäre natürlich das Allergeilste. Wird nicht passieren.
Das stimmt. Ja, das wäre natürlich echt eine coole Sache, aber
also witzigerweise auch diese Woche abgelehnt worden, eine Zwischennews quasi in dem Kontext. Es war schon ein Client fertig für iOS auf dem Smartphone und auf dem Tablet, quasi ein Streaming-Dienst, der deine Steam-Bibliothek abspielt. Also das, genau das, was ich gerade beschrieben habe. Und Apple hat das aber rejected, weil sie das nicht wollen, dass du dann quasi Steam-Spiele spielst auf deinem iOS-Gerät, weil du dann ja nicht mehr im Apple Store kaufst, ist ja klar. Du kannst ja dann sogar Käufe tätigen über deine Stream-Bibliothek und In-App-Purchases kaufen und Apple hat davon nichts mehr. Und von daher wird das bei Nintendo natürlich auch nicht passieren.
Das wird nämlich wahrscheinlich der Grund sein, warum Apple das abgelehnt hat, weil die ja alles verbieten, wo du im Prinzip irgendwie auf ihrer Plattform was an ihrem Shop vorbei verkaufen kannst. Also klar, über den Webbrowser können sie es nicht verhindern. Also ich kann natürlich über den Webbrowser dann irgendwas kaufen, aber sonst ist es ja alles verboten, dass du, deswegen haben ja auch Verlage zum Beispiel das Problem, die würden natürlich gerne ihre eigene App in den Store stellen und dann aber sagen, ja, aber verkaufen wollen wir das dann in der App, unsere, Zeitschriften im Einzelverkauf oder im Abo, aber wir wollen das nicht über den App Store machen, weil da müssen wir mit 30% an Apple abdrücken und wahrscheinlich wird das auch der Grund gewesen sein, warum sie das nicht erlaubt haben, dass du da dann was kaufst, weil du ja dann mehr oder weniger an dem App Store dann vorbei verkaufst und grundsätzlich wüsste ich jetzt nicht, warum Apple was dagegen haben sollte, dass du Steam-Spiele darüber streamst auf ihre Geräte. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das prinzipiell ein Problem wäre für die.
Nee, weil es ja im Grunde auch nur eine lokale Geschichte ist, sowas wie ein VPN oder sowas in der Art. Also es gibt ja auch andere Dienste, auch schon auf Smartphones, wo du irgendwie auf deinen Rechner zugreifen kannst, um halt mal kurz irgendwie Fernwartung oder sowas zu machen. So viel anders ist es ja technisch im Prinzip auch nicht.
Ja.
Gut.
Naja.
Die E3 steht vor der Tür, Daniel, und wir werden auf dieser E3 natürlich die Sony-Pressekonferenz und sowas erleben, aber eine neue PlayStation wird da meiner Meinung nach mit ziemlich großer Sicherheit noch nicht angekündigt und das hat auch der Codera bestätigt, dass die PlayStation 4 aktuell in ihrem letzten Lebenszyklus, Zitat Ende, sei und wir mindestens noch 3 Jahre bis zur nächsten, was auch immer, Iteration der PlayStation haben werden. Das war in einem Interview mit dem Wall Street Journal, hat er das so bekannt gegeben. Von daher sollte man auf dieser E3 nicht hardwaremäßig irgendwas erwarten. Aber finde ich trotzdem eine ganz interessante Aussage, dass jetzt schon über den letzten Lebenszyklus dieser Konsole gesprochen wird und dieses in 3 Jahren kommt irgendwie der Next Step. Er hat es nämlich nicht so formuliert, dass dann die nächste Konsole kommt. Er hat das schon vager formuliert, was meiner Meinung nach damit zusammenhängt, dass wir jetzt ja auch schon eine Iteration gesehen haben, eine Hardware-Erneuerung in was die Pro betrifft und so weiter. Und ich einfach nicht glaube, dass da wirklich eine komplett neue Konsole kommt, sondern irgendein Fortschritt, aber keine klassische neue Konsole, weil Codera auch nochmal betont hat, man müsste sich auch viel mehr um die Dienste als solches kümmern und die Marke und nicht so sehr in dieser Hardware-Generation denken. Also trifft eigentlich genau das, was ich auch so vermute für die Weiterentwicklung der PlayStation.
Ja, ich finde immer diese, kommt jetzt schon die PlayStation 5 oder die nächste Xbox-News, die sind immer so ein bisschen ermüdend, weil ich finde, das ist immer das, der Frühling kommt, das Wetter wird wieder wärmer, Meldungen der Spielebranche oder der Spielepresse, weil natürlich also wer was anderes behauptet, ist halt auch einfach jetzt irgendwie blöd. Natürlich wird hinter den Kulissen schon gearbeitet und überlegt und irgendwelche Prototypen ausprobiert. Wie kann das weitergehen? Wohin geht die Reise? Aber das ist überall so. Natürlich in dem Moment, wo VW den neuen Golf beim Händler vorstellt, arbeiten die natürlich hinter den Kulissen wahrscheinlich schon an den nächsten zwei Modellen und überlegen, wie es da weitergehen kann, designtechnisch, aber auch von der Ausstattung her, ja. Und so. Also natürlich ist das so. Und bei Konsolen ist es nicht anders. Ich finde aber dann halt immer, dass diese spätestens nach einem Jahr, wenn die Konsole draußen ist, kommen schon wieder diese Meldungen mit, ja, und die ersten Entwickler sollen schon irgendwie Dev-Kits haben und so. Ist völliger Blödsinn. Natürlich wird irgendwie rumprobiert und es werden neue Chips ausprobiert und es wird geschaut, wie müssten denn die Spezifikationen aussehen. Und natürlich redet Sony auch mit seinen Third-Party-Publishern und sagt, hey, wenn wir eine neue Konsole machen würden, wie würdet ihr euch die vorstellen? Was würdet ihr euch da wünschen und so? Das ist alles vollkommen klar. Dass sicherlich irgendwie so in den nächsten paar Jahren, wie gesagt, wie alt ist jetzt die PS4? Wann kam die raus? 2000?
Also ich weiß nur, dass bis 2021 haben sie quasi Zeit, ihren klassischen 8-Jahres-Zyklus, also maximal 8-Jahre-Zyklus einzuhalten, bis dann die PlayStation 5 kommt sozusagen, wenn man es jetzt mal so rumrechnet. Das heißt, wenn bis 2021 nicht die PlayStation 5 kommt, dann ist die PlayStation 4 die Konsole, die die längste Zeit lebt, was natürlich jetzt auch durch die Pro und so ein bisschen verlängert wurde, aber ja. Wäre dann schon ein sehr, sehr großer Zeitraum. Für mich auch ein Zeichen dafür, dass es eben nicht mehr so klassisch Generationen geben wird.
Ja, kann aber auch alles irgendwie ganz anders laufen, ne? Also kann halt tatsächlich sein, dass sie eine PlayStation 5 irgendwann nächstes Jahr dann ankündigen und die vielleicht zum Beispiel PS4-Spiele über Streaming einfach darstellen kann oder sowas. Ne? Dass genau, das ja dann irgendwie ein Thema ist, dass durchaus eine PS5 mit Laufwerk noch kommt, die auch PS5-Spiele abspielen kann, aber man eben sagt, wir machen aber nicht mehr diesen krassen Cut und sagen, hey, ab sofort sind alle deine PS4-Spiele jetzt erstmal wertlos, du musst halt die alte Konsole behalten, sondern dass man halt Abwärtskompatibilität per Streaming reinbringt oder dass sie da irgendeine andere Möglichkeit finden. Also, dass sie sicherlich irgendwie schauen, wohin die Reise gehen kann, absolut. Ich denke, die werden sich auch den Erfolg der Switch sehr genau anschauen. Bedeutet nicht, dass sie das natürlich kopieren oder nachmachen, aber zumindest schaut man sich natürlich an, was macht die Konkurrenz. Und wenn man dann sieht, Nintendo ist da sehr erfolgreich mit so einem Hybridmodell, dann überlegt man sich halt schon, wäre das vielleicht auch was für uns, irgendwie so ein Hybridmodell, und wir nutzen dann aber auch die Streaming-Technologie. Da sind wir dann wieder bei der Resident Evil-Geschichte. Und also da wird es sicherlich sehr spannend zu sehen, wohin die Reise geht, aber das natürlich so Konsolen auch nicht für die Ewigkeit gemacht sind, sondern dass dann irgendwann nach ein paar Jahren irgendwann versucht wird, natürlich wieder was Neues in den Markt zu bringen, dürfte jetzt auch, glaube ich, niemanden groß überraschen.
Nee, ich bin trotzdem sehr gespannt auf die E3. Ich schätze mal, dass Sony sich da wieder dezent zurückhalten wird, was die Hardware-Geschichten angeht, weil sie es einfach nicht nötig haben. Aber ich bin sehr gespannt, wie Microsoft jetzt reagieren wird, weil sie ja mit ihrer Scorpio-Reveal, die dann zur Xbox One X wurde und so, ja nicht so den Mega-Knaller gelandet haben, verkaufstechnisch. Ob sie da jetzt schon irgendwie drauf reagieren und dieses Jahr wieder irgendwie was versprechen und ankündigen oder so einen größeren Schritt wagen, wie Xbox und PC fusionieren wir jetzt oder sowas in der Art. Also bin ich mal gespannt. Weil Nintendo wird es ja auch nicht nötig haben, da irgendwas zu zeigen, außer jetzt sowas wie einen N64 Classic Mini oder ein GBA Mini oder sowas in der Art. Glaube ich schon, dass da was kommt, aber so richtig der Hardware-Kampf wird, glaube ich, nur bei Microsoft dieses Jahr geführt.
Ja, und selbst da eigentlich, ich meine, die Xbox One X ist jetzt da und im Markt und klar, da geht's jetzt erstmal, glaube ich, bei allen um Software. Und natürlich redest du auch nicht frei von der Leber weg über eine neue Generation, weil du halt genau weißt, auch als Manager, naja, in dem Moment, wo klar ist, nächstes Jahr kommt eine neue Hardware-Generation, dann brechen natürlich auch die Verkäufe der aktuellen Hardware ein. Also dann sagt natürlich jeder Kunde, da warte ich erstmal, was da passiert. Und die Leute, die dann noch eine kaufen, sind wahrscheinlich eher die dann eine kaufen, weil sie tatsächlich noch irgendwie eine kaputte haben oder irgendwie aus irgendeinem Grund jetzt noch eine sich zulegen wollen. Aber neue Kundenschichten erreichst du damit wahrscheinlich dann nicht mehr, sondern die wollen dann halt zumindest wissen, was los ist mit der neuen Hardware. Und deswegen musst du natürlich sehr vorsichtig sein und kannst halt nicht einfach sagen, ja, klar, hier, demnächst kommt da was und warte mal lieber ab. meine, du willst ja schon noch auch aktuell die PS4 verkaufen. Und deswegen vermute ich, dass wir jetzt einfach auf der diesjährigen E3 ganz viel Software sehen wollen, weil die Konsolen sind im Markt und müssen jetzt natürlich dann über die Software sich dann refinanzieren, beziehungsweise die lange Entwicklungsdauer.
Geil, ich freue mich schon auf 2 Stunden Crackdown 3 bei der Microsoft.
Knack 3, oder Knack, oder wie man es ausspricht. Ja.
Genau. Nee, das war PlayStation.
Ja, aber das ist ja die Antwort drauf.
Ach so, ja, gut. Gut, wir werden natürlich auch wieder eine Special-Woche zur E3 hier machen. Es wird ganz viele Pressekonferenzen geben, die werde ich mir natürlich auch anschauen. Wir werden ausführlich dann darüber berichten und diskutieren. Deswegen können wir ja zum nächsten Thema jetzt weitergehen. Daniel, du hast aufgeschrieben, Epic Games wird 100 Millionen für Fortnite-Competitions bereitstellen, also für den E-Sport-Bereich. Und das ist schon mal eine Hausmarke.
Ja, also das war natürlich auch absichtlich so angekündigt, damit das als neuer Rekord gilt. Ich glaube, bisher war da Valve immer für seine Dota-Sachen sehr spendabel, was Preisgelder angeht. Es ist auch noch nicht so ganz klar, wie diese 100 Millionen verteilt werden sollen. Also es wird nicht so sein, dass es halt einen Wettbewerb gibt und am Ende gewinnt der Gewinner dann einfach 100 Millionen, sondern vielleicht gibt's eine...
Wäre doch auch mal geil. Hier 100 Millionen. Okay, danke.
Wahrscheinlich gibt's eher eine Serie von Tournaments und da gibt's dann halt irgendwie, weiß ich nicht, 4 Stück übers Jahr verteilt und der Gewinner bekommt da jeweils dann irgendwie, weiß ich nicht, 20 Millionen und der zweite dann vielleicht 10 oder so und so wird sich das dann irgendwie übers Jahr verteilen. Also das heißt, es ist nicht so, dass das für einen einzelnen Wettbewerb gedacht ist, sondern es ist quasi pro Jahr die aggregierte Summe an Gewinnen, die eben Epic Games für Fortnite-E-Sport-Wettbewerbe bereitstellt. Aber trotzdem halt schon mal eine Hausnummer, weil wenn du überlegst, für 100 Millionen könntest du halt auch wahrscheinlich 4 bis 5 oder wenn es ganz große Spiele sind, dann vielleicht auch 2 oder so finanzieren. Also das heißt, du könntest neue Spiele damit entwickeln und die nehmen das Geld einfach und ballern das in die E-Sport-Nummer rein. Das ist schon auch...
Ja, aber da hängt ja auch wieder Einnahmen mit dazu. Also ich meine, wenn du jetzt sagst, hier 100 Millionen Budget für diese Fortnite-Competitions, dadurch werden die Wettbewerbe ja auch interessanter und Epic verdient ja dann auch an den Views und an dem ganzen Hype um Fortnite mit, wenn Leute halt wieder mehr Fortnite spielen und zuschauen, zu den Events fahren, Tickets kaufen. Schau dir an, was bei Blizzard und so passiert. Die Leute kaufen dann ja auch Online-Tickets, um bei der BlizzCon irgendwie zuzuschauen und so weiter. Also ich mache mir da ehrlich gesagt keine Sorgen um deren Portokasse, dass diese 100 Millionen nicht auch wieder über Werbeeinnahmen reinkommen. Und Zuschauer und Merchandise und zusätzliche Lootboxen, die es nur für diese Competitions gibt und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass das eine gut investierte Summe ist, die 2- bis 3-fach wieder zurückkommt.
Ja, das glaube ich auch. Also Sorgen um den ihr Kontostand mache ich mir natürlich auch überhaupt nicht. Ich fand es nur mittlerweile interessant, wie viel Geld in diesem E-Sport drin steckt und das, um das nochmal in Perspektive zu rücken, also du könntest eine Menge Spiele da irgendwie fördern und das ballern die einfach so raus, also oder zum Vergleich, in Deutschland sind ja jetzt gerade in der Diskussion diese 50 Millionen für einen deutschen Gamesfonds.
Für die ganze Branche.
Genau, das ist für die ganze Branche deutschlandweit und 50 Millionen, da schlackert schon jeder mit den Ohren, sagt sich so, also wenn wir 50 Millionen von der Bundesregierung bekämen an Spieleförderung, dann wäre das ja sensationell und so. Und da sagt keiner, naja, ist jetzt ja eher so ein kleines Sümmchen, sondern das ist schon eine Menge Geld. Und Epic ist nur eine Firma, die das für ein Spiel in E-Sports steckt. Und dass die das natürlich dann refinanziert bekommen, weil sie eben Ticketverkäufe und Sponsoren und alles Mögliche haben, ist natürlich klar. Das ist einfach da drin schon mit in der News involviert, dass das natürlich für die kein Verlustgeschäft werden wird, weil sonst würden sie es, glaube ich, nicht ausgeben. Ist ja trotzdem noch eine gewinnorientierte Firma. Dazu vielleicht auch noch eine kleine News, die nicht damit direkt zu tun hat, aber dann doch irgendwie in diesem ganzen E-Sports-Universum spielt. Jetzt kam jüngst raus, dass Warsteiner wird die erste Brauerei, die in den E-Sports einsteigt. Die werden so exklusiver Sponsor der ESL. Und ja, das ist schon auch eine Hausnummer. Und ich glaube, man wird das auch durchaus im klassischen Fernsehgeschäft sehr genau wahrnehmen. Dass halt so eine Brauerei wie Warsteiner, die halt vorher wahrscheinlich eine Menge Geld in Fußballwerbung gesteckt haben, weil wenn man sich während der Halbzeitpause oder in der Vorberichterstattung beim Fußballwerbung anschaut, dann ist da viel, viel, viel Bier, eine Menge Autos und dann kommt erstmal nicht so ungefähr. Und das wird man, glaube ich, schon sehr genau wahrnehmen, dass die jetzt mittlerweile auch als Brauerei einfach sagen, hey, wir müssen dort die Zielgruppe erreichen und wir müssen dort unser Geld investieren in den E-Sport und eben nicht mehr in klassische Fernsehwerbung vom Tatort oder so. Obwohl, das ist, glaube ich, Krombacher oder so. aber, na, du weißt, was ich meine, ne? Also, das ist schon für so klassische Unternehmen und Brauereien sind jetzt tendenziell eher arrivierte alte Unternehmen, die wahrscheinlich auch eher klassische Werbung dann benutzen, wenn die auf einmal auch diesen E-Sport als Absatzmarkt entdecken. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man das auch beim DFB mitbekommen hat, weil dort wird man wahrscheinlich auch sagen, Moment.
Wir haben, das ist doch gar kein E-Soccer.
Genau, genau, Moment, wir haben ja auch einen großen Bierhersteller als Premium-Partner und Sponsor. Und wenn der möglicherweise auch dann seinen Vertrag nicht mehr verlängert und sagt, ah, wir pumpen jetzt unser Geld auch lieber in den E-Sport mhm. als in den klassischen DFB-Sport, dann wird man da sicherlich auch sich umschauen und vielleicht dann auch mal seine Meinung zum Thema E-Sport vielleicht doch revidieren.
Ja, ich habe da zwei Sachen, die mir da auffallen. Also einerseits finde ich es erstaunlich, auch eben, weil so klassische Marken jetzt auf einmal interessant finden. Also Biermarke als Werbung sagt schon sehr deutlich, dass deine gesellschaftliche Akzeptanz gestiegen ist. Ja? Dass du relevanter bist für eine breite Bevölkerungsschicht, weil sonst würde Warsteiner nicht sponsoren. Ja, ja. Wenn man sich mal anschaut, wer bis jetzt solche E-Sport-Events gesponsert hat, das waren meistens irgendwie Hardware-Hersteller, Energy-Drinks, also so eher diese sehr eng gesteckte Zielgruppe, und mit so einer Biermarke bist du jetzt auf einmal halt natürlich in einem Bereich, wo du eigentlich alle Leute mit ansprechen willst. Finde ich schon ganz interessant. Kritisch finde ich, dass es halt Alkoholwerbung jetzt ist. Also gerade E-Sport ist ja ab 12, 13, 14 Jahren so trotzdem auch noch ein viel größeres Thema als bei den Ü30, Ü40 Leuten. Und das finde ich dann wieder sehr problematisch, dass ja jetzt so eine Alkoholmarke irgendwie ins Spiel kommt. Auch wenn die natürlich immer diesen kleinen Trick machen, auch bei Sport, dass sie ihre alkoholfreien Marken irgendwie nur quasi als Werbepartner hinstellen. Aber natürlich assoziierst du halt mit einem eingeschenkten Bierglas, assoziierst du halt ein, in Anführungszeichen, richtiges Bier und nicht die Jeverleit-Edition von diesen Bieren. Das ist ja immer das Problem, das machen die ja immer so, aber finde ich jetzt gerade im Aufkommen dieser E-Sport-Generation, nenne ich es jetzt mal, ein bisschen kritisch, dass da jetzt wieder so mit Bier und Alkohol geworben wird.
Ja, nachvollziehbar, aber ich finde es mir leider mindestens genauso blöd, dass da Energy Drinks werben dürfen und wenn du da halt diese Red Bull-Scheiße anschaust, die einfach aus 50% Zucker besteht und nachweislich mindestens genauso oder ähnlich gefährlich ist, die dürfen da auch werben und sprechen da halt genau diese junge Zielgruppe an, die gleich auf diese Zuckergetränke da irgendwie gepolt wird, und da sagt keiner was, weil das ist ja nur in Anführungsstrichen ein Softdrink, und deswegen gilt das als ungefährlich. Also das ist, also ich will jetzt die Gefahr von Alkohol und ob es so sinnvoll ist, dass man schon junge Leute mit Bier irgendwie in Berührung bringt, das möchte ich jetzt gar nicht irgendwie kleinreden, die Gefahr, aber ich sehe sie leider genauso bei irgendwelchen Zucker-Energy-Drinks, die ähnlich ungesund sind.
Ja, da bin ich ganz bei dir, wobei aber Alkohol natürlich nochmal ein anderes Thema ist. Also generell die Akzeptanz, gestern erst so einen Tweet gesehen, irgendwie, dass die bayerische Polizei sich darum gekümmert hat, dass es ein drogenfreies Starkbierfest mitgestaltet hat. Und allein diese Absurdität, dass ein Starkbierfest, wo richtig viel Alkohol drin ist, und dann schreibt jemand, es sei drogenfrei gewesen. Weißt du?
Ja.
weil irgendwie einer, der einen Joint dabei hatte, irgendwie erwischt wurde. Das finde ich ist halt so ein bisschen ein generelles Problem, aber das ist natürlich kein Thema jetzt hier für diesen Podcast. Es ist ein gesellschaftliches Problem, dass Alkohol halt einfach als Droge akzeptiert ist, als gesellschaftliches Wegballern.
Richtig. Gut, aber das ist kein E-Sports-Phänomen, sondern das hast du bei vielen anderen Sachen auch. Und dann haben wir es, glaube ich, für diese Woche mit den News, ne?
Genau. Darauf erstmal ein Jeverleid. Oder was gibt es noch für alkoholfreie Marken? Gibt es Zäpfle-Light oder so? Ich weiß gar nicht.
Weiß ich nicht. Es gibt, glaube ich, von Erdinger gab es da mal dieses Champ. Das war doch irgendwie, was so als isotonischer Sportdrink vermarktet wurde. Aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, ob es das gibt oder ob man das wieder eingestellt hat. Aber das
vielleicht
war
so. Macht Warsteiner jetzt ja so ein Energy-Bier mit Guarana.
Und es gibt, von Veltins gibt es, glaube ich, so Veltins Energy-Zeugs oder so.
Stimmt, so ein E-Plus oder irgendwie sowas, gell?
Ja, genau.
Ja, die werden das schon entsprechend irgendwie vermarkten, ja, alles. Aber interessant. Gut, das war's mit den News, hast du ja schon gesagt. Wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder mit der Folge der Woche und ansonsten natürlich am Montag mit einer frischen Folge. Nächste Woche gibt's keine News. Da machen wir eine kurze News-Pause, weil wir unterwegs sind. Aber da wird's einen sehr interessanten Brunch von dir geben, Daniel. Also auch mal wieder einen klassischen Brunch an einem Samstag statt News. Und das war auch zumindest auch ein Thema, was die Spielebranche betrifft. Also nicht so weit weg von unserem News-Format eigentlich.
Das stimmt. Ich habe nämlich mein Versprechen wahrgemacht. Ich habe es ja schon angedeutet, dass ich irgendjemand vom Game-Verband versuche, mal in die Leitung zu bekommen, der mit mir einfach mal über diese Games-Förderung spricht. Also warum gibt's die bisher noch nicht? Warum ist man jetzt so ein bisschen zuversichtlich, dass das vielleicht klappen könnte? Wie schaut die in der Praxis aus? Also wie werden diese 50 Millionen dann tatsächlich, sollten sie kommen, irgendwie verteilt? Du musst dir ja ein System überlegen, kannst du nicht einfach irgendwie so Oprah, you get money, das irgendwie einfach auch verteilen. Sondern du musst dir ja irgendwie ein Konzept überlegen. Dann, wir haben es ja schon angesprochen, wie kann man das so gestalten, dass es auch EU-rechtskonform ist und natürlich auch die Frage, warum sollte der deutsche Staat überhaupt Steuergelder dafür verwenden, irgendwie die Gamesbranche zu fördern? Und mit all diesen Fragen habe ich mich beschäftigt und habe da auch jemanden gefunden vom Game, und zwar die Linda Kruse, die da im Vorstand sitzt, hat sich da tatsächlich mal, ich glaube, eine Dreiviertelstunde oder sowas Zeit genommen und alle Fragen, die ich hatte, alles, was ich wissen wollte, mich aber bisher nicht zu Fragen getraut habe, über den Deutschen Gamesfonds beantwortet.
Gut, das hört ihr nächste Woche und dann hören wir uns übernächste Woche wieder zu einer neuen News-Folge. Macht's gut, bis morgen. Tschüss.
Ciao.